Ja, was braucht man? Talent oder Bereitschaft? Ich glaube auch beides. Das Schöne im Langstreckenlaufen ist natürlich, ich kann durch enorme Bereitschaft, durch enorme Wille und Arbeitseifer, kann ich ganz viel Talent ausgleichen, weil Ausdauersport ist nun mal nur sehr einfach, Bein, das linke Bein vor das rechte und so weiter. Und wenn ich natürlich fleißig bin, dann kann ich mangelndes Talent ein bisschen ausgleichen. Ganz am Ende natürlich in der Spitze wird es immer schwieriger. Ich glaube, da gehört dann beides zusammen. Enormes Talent für alles und Fleiß. Welcome to the
Welcome to the Jungle. Wir haben heute einen Olympiasieger bei uns, Dieter Baumann. Wir sind in Tübingen. Herzlich willkommen, Dieter. Wie geht's dir?
Ja, einen schönen guten Tag. Mir geht es sehr gut. Danke der Nachfrage. Doch, mir geht es sehr gut.
Wunderbar. Dieter, du hast ein bewegtes Leben schon hinter dir und wir wollen heute ja über so verschiedene Themen sprechen. Unter anderem natürlich Olympiasieg 1992 in Barcelona. Um einen schönen Einstieg zu finden, beschreib mal, wie das war, als du über die Ziellinie gelaufen bist.
Oh Gott, das ist schon so lange her. Keine Ahnung. Das ist tatsächlich etwas, was ich nicht so in meinem Memory habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach sehr, sehr viel öfter das Fremdbild gesehen habe. Man muss sich ja vorstellen, ich habe ja zwei Bilder im Kopf. Ich habe einmal mein Bild, weil ich es nun mal als einziger erlebt habe und mit diesen fünf Jungs auf der Zielgerade zu sein. Und dann gibt's dieses Fremdbild, dieses Fernsehbild ARD. Und überall, wo ich hinkomme, wird das natürlich eingespielt. Das heißt, eigentlich habe ich eher das Fremdbild im Kopf, weil ich das tausendfach gesehen habe. Zum Rennen selber habe ich eigentlich gar keine Erinnerung, sondern nur im Vorfeld. Ich weiß, mir fällt ein Bild ein, kurz vorm Start. Es war sehr heiß, war so eine richtig schöne spanische Nacht mit, keine Ahnung, gefühlt 40 Grad natürlich. Nee, jetzt, wo ich nachdenke, 45 Grad. Ja, keine Ahnung, es war auf jeden Fall heiß. Und ich weiß noch, man hat dann so Wassereimer aufgebaut in Katakomben und dann konnte man sich da nochmal erfrischen, bevor es rausging. Und da bin ich dann bei so einem Eimer hängen geblieben und dachte, oh ja, komm, nur ein bisschen Wasser über den Kopf ist ganz gut, ich glaube, heute wird's heiß. Und an das kann ich mich sehr gut erinnern, warum, keine Ahnung. Und dann, eigentlich lief das Rennen in der Rückbetrachtung nach 30 Jahren so ab, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Aber das ist natürlich geschönt.
Na, aber das ist natürlich, weil das ist natürlich genau auch das Spannende, oder ist spannend natürlich, ja, du bist ja ein sehr spannender Charakter. Aber dein Bild von dem Rennen, also voll Fokus, so hört sich das an, ne? Noch dieses Bild von, oder du weißt noch diesen Wassereimer und dann?
Ja, und dann, die Aufgabe war ja sehr einfach. Es gab, klar habe ich, glaube ich, in der Zeit, ohne mich da erhöhen zu wollen. Ich war natürlich auch Favorit, logisch. Ich habe in dem Jahr alle Rennen gewonnen. Wenn man zu Olympischen Spielen fährt und man hat 10 Rennen gewonnen, dann kann man nicht sagen, boah, ich bin hier Außenseiter, sondern dann ist ja klar, dann weiß ich auch selber, okay, meine Chance ist der Sport und das ist nur meine Chance. Also wenn Jobes und Jeki, der mit im Rennen war, eine Flucht macht, sich mit den anderen Kenianern einig ist, dann kann ich nicht gewinnen. Das ist also auch sehr simpel. Also das Rennen entscheidet sich auf den ersten 1000 Metern. Machen die Kenianer Mass oder machen sie nichts? Und
beschreib uns mal, du bist ja dann in so einer Art Beobachtungsrolle, aber du kannst eigentlich nicht handeln. Ne? Also, aber spürst du in den ersten 600, 700 Metern, sieht es natürlich wahrscheinlich auch, aber wir sind natürlich nicht so tief in diesem Sport drin, ne? Dass die sich nicht einig sind?
Ja, spüren, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist wirklich schon sehr lange her. Es gab ein Rumor, ein Gerücht auf dem Einlaufplatz und Jeki wäre verletzt. Er hat irgendwas am Oberschenkel. Okay, jetzt, wie geht man damit um? Keine Ahnung. Ich hab zu Isabel gesagt, meiner Frau, meiner Trainer, ich sag, okay, wir werden das nach 1000 Meter wissen, was die Jungs machen, ob sie was machen. Wenn sie nichts machen, ist alles gut. Wenn sie was machen, ich riskiere alles, ich gehe natürlich mit, aber sehr schwierige Situation dann, weil man dann natürlich in ein ganz anderes taktisches Rennen kommt. Also dann wird bedingungslos gelaufen. Das ist nicht so meins, es war nicht meins. Ich war eher mehr so abwarten, verstecken im Feld und dann auf die letzte Runde, alles auf die letzte Runde setzen. Das war mein Art zu laufen, immer. Also ich konnte nichts anderes. Und ja, man hat es dann relativ schnell gesehen, Jobes und Jeki war eigentlich nie vorne, nie. Und sein vermeintlicher Helfer Paul Bitok hat sein eigenes Rennen gesucht. Der ist selber ein guter Sportler. Und dann war mir klar, okay, nach 1000 Meter, alles klar, wir sind so langsam, das war's, das ist mein Rennen. Also ich wusste nach 1000 Meter, dass ich, also eigentlich, es klingt jetzt blöd, wenn ich das nach so langer Zeit sage, aber im Rennen selber habe ich immer gespürt, das Ding gewinne ich.
Das ist faszinierend. Und wir hatten ja vorhin schon im Vorgespräch gesprochen, also dieses über die Ziellinie, dieser Moment, kommt eine Leere, also es ist natürlich Freude, ne? Ich habe es gewonnen, das ist was, ich würde sagen, Einmaliges, ne? Auch gewesen bis dato. Und ich glaube, es wurde auch nie wieder wiederholt, wenn ich das richtig recherchiert habe. War es pure Freude und dann, was viele ja beschreiben, wenn sie am Gipfel sind, so eine Leere, oder war es einfach voll euphorisiert und noch Adrenalin und gar nicht müde, sondern eher so, ja,
der also weder noch.
Weder noch, okay.
Also, für mich war das, weil ich sehr irgendwann im Lauf, so nach 1000, nach 1500 Meter sicher war, okay, jetzt können sie nichts mehr machen. Da kam eher so ein Gedanke auf, wenn ich mich recht entsinne, wie, ah ja, das war ja klar.
Also,
Da macht man ja etwas, was man täglich macht, was man auch, mit dem man sich täglich auseinandersetzt. Also es ist ja nicht so, dass man da zum Training geht und dann ist es wieder vorbei, sondern in den Wochen vor so einem Ereignis, da denkt man in taktischen Varianten, wer wird sich qualifizieren, wer kommt in der Endlauf, was sind meine Kandidaten, was sind meine Konkurrenten und was können die, was machen sie am liebsten. Also man setzt sich ja damit auseinander, also man kennt die Leute ja und man sieht ja auch, wie sie andere Rennen gelaufen sind und dann überlegt man sich, okay, wo ist die Stärke von Ondieki? Was muss er machen, um zu gewinnen? Und wenn er das nicht macht, gewinnt er schon mal nicht. Das ist ganz klar, dann ist der von meiner Liste weg. Also als der nach 2000 Metern noch bei uns war, war für mich klar, okay, um den muss ich mich nicht kümmern. Das ist nicht mein Mann. Also dann überlegt man schon, wer ist der Nächste? Und Paul Bitok war der Nächste. Das ist der Mann, der natürlich am schnellsten ist, die letzten 100, 150 Meter, vielleicht nur ein bisschen brutal, der hat zu lange gewartet, der hätte viel früher gehen müssen. Also es gibt dann so Leute, die müssen dann 400 Meter vor Schluss gehen oder 300 vor Schluss. Das sind 100 Meter entscheidend. Das sind dann die entscheidende Dinge, die Hemmnisse von diesen Leuten. Der Ursprungsplan, sage ich mal auch mal, das darf ich mal nach so einem langen Rückblick auch mal sagen, der Ursprungsplan von uns war eigentlich, alle zu überraschen, weil ist ja klar, die anderen machen sich auch Gedanken, was macht eigentlich der Deutsche? Ja. Und alle war klar, der läuft auf die letzte 100 Meter. Und dann habe ich gesagt, ich muss mal was anderes machen. Ich laufe auf die letzte 500. Bei 500 Verschluss haue ich einen raus und dann sind die alle paralysiert. Dann habe ich auf jeden Fall 10 Meter Vorsprung, die reichen mir. Und ist auch interessant, wenn man dann zu der Marke kommt, es war eigentlich perfekt. Es war eigentlich genau hergerichtet für diesen Plan. Es war wirklich perfekt. Und was passiert? Hatte ich Angst. Ich dachte, komm, habe ich noch nie gemacht. Mach lieber das, was du kannst. Na, das ist auch interessant. Und dann geht man wieder zurück in die Situation, wo man sich wohlfühlt. Im Nachhinein natürlich genau richtig, weil warum soll ich was bei Olympischen Spielen in einem Finale probieren, was ich noch nie gemacht habe? Total absurd. Na, also Gott sei Dank hatte ich auch intuitiv das Gefühl, muss ich nicht machen. Aber, und dann passiert ja etwas, wenn man etwas so automatisiert durchführt, dann laufe ich über die Linie und dann sage ich, ja, es war ja klar. Es ist ja das, was ich kann. Und da passierte gar nicht so viel. Ich war relativ, ja, ich habe gewonnen und mich hat es gefreut. Das ist natürlich ein irre Ereignis, ist natürlich auch in dem Stadion. Ne? Also es ist schon nochmal anders wie ein Stadion beim ASV-Meeting. Also ich will dem ASV-Meeting nicht kleinreden, ist auch ein tolles Ereignis, aber Olympische Spiele, boah, da tanzt dann der Bär. Und das ist natürlich schön, wenn man da mittendrin ist, aber für mich war das so, ich habe mich da sehr zu Hause gefühlt. Für mich war das jetzt nicht so was, wo ich sage, wow, haut mich um. Gut, ich hatte den Vorteil, war ja schon Zweiter, Seoul-Silbermedaille. Man weiß ja dann schon, was kommt. Also sagen wir mal, dann weiß man ja schon, oh, jetzt der ganze Ablauf ist dann bekannt. Ist dann auch ein Vorteil.
Hört man die Zuschauer?
Klar.
Pusht es?
Ja. Ja. Ja, eigentlich schon, ja.
Also wenn man sich das auch, ich habe mir das ja auch nochmal angeschaut, ich meine, das ganze Stadion tobt, ja. Das, also das,
wie aber das kriegt man mit, klar. Also, ja. Aber interessanterweise, ich höre trotzdem immer die Stimme meiner Frau, habe ich gehört, also bei jedem Rennen. Also gut, ich wusste, wo sie steht und dann...
Was sagt die dann? Weiter, Dieter, schneller?
Nee, meistens am Anfang natürlich meistens Rundenzeiten. Also da geht es ja darum, dass sie mich sortiert, dass ich weiß, wo ich bin, welche Rundenzeiten, schneller, langsamer und die Zeiten. Das ist für uns tatsächlich wichtig. Ja. Ja, so ist es in der Einsortierung. Und es ist wirklich sehr spannend, in jedem Rennen, egal wo wir gelaufen sind, Letzigrund, egal wo, olympisches Finale, ich höre diese Stimme. Das ist total witzig. Also ich rufe ja von außen, also quasi ist dann beim Zuschauerrang 1 und dann ruft sie rein, ist ja doch ein weites Stück sozusagen. Trotzdem höre ich diese Stimme. Das ist interessant.
Ist das was auch, was du jetzt in der Retro-Perspektive, wir sprechen nachher sicherlich auch, ihr habt ja eine ganz besondere Beziehung, ne? Wenn man gemeinsam trainiert, ist ja ein gemeinsamer Erfolg. Der eine läuft, aber der andere ist ja genauso, glaube ich, 50% genauso beteiligt an so einem Erfolg. Aber ist es auch, was du gebraucht hast, diese Sicherheit, dass sie da war und da ist in solchen Rennen?
Ich glaube, das braucht jeder Athlet. Ja. Also man, als Athlet braucht man Menschen, die in so Situationen tatsächlich da sind. Das ist der richtige Begriff. Also da geht es auch gar nicht so sehr darum, ob man noch das richtige Wort findet, oder sondern da geht es um die Präsenz. Also man ist da, braucht da schon jemand an seiner Seite, um das mal so zu sagen. Und das reicht dann auch, wenn eben auch diese Athleten-Trainer-Beziehung auch schon lange besteht, dann reicht es. Dann brauche ich kein Tamtam, dann habe ich dadurch Sicherheit. Und das ist wichtig. Sicherheit ist natürlich wichtig.
Ja. Erklär uns mal, ne? Jetzt seid ihr seid verheiratet, ihr habt Kinder, lebt zusammen, trainiert zusammen. Also man stellt sich so das so ein bisschen, ne? 24/7. Gab es auch Gedanken bei dir oder bei euch, wo ihr mal gesagt habt, in dieser aktiven sportlichen Zeit, ich brauche einen anderen Impuls oder mal einen anderen Trainer oder eine andere Trainerin? Oder war das immer klar, wir sind so eine Seilschaft, würde ich es dann schon fast nennen, so, die sich so 100% aufeinander verlassen kann?
Nein, wir haben ja Impulse anderer Trainer, anderer Gruppen ständig gesucht. Also ist ja nicht so, dass wir im Gegenteil, wir waren auf keiner Insel, sondern wir sind ja, also das würde ich mal für mich in Anspruch nehmen und auch für die Isabel, wir waren sozusagen schon Pioniere, also Pioniere Höhentraining in Afrika. Also das gab es damals gar nicht, heute pilgern sie da alle hin, heute gibt es da europäische Hotels, wir hatten das alles gar, gab es kein Hotel.
Okay. Erzähl mal, wie, also erstes Mal Höhenlager also Kenia,
wir haben angefangen, Höhenlager waren wir da ziemlich, also da war ich auch ein junger Athlet, St. Moritz in der Schweiz und das da haben wir uns probiert. Und dann haben wir natürlich versucht, wo kann man eigentlich hingehen, auch im Winter, also Stichwort Höhenkette, also man das, was sie heute eigentlich alle machen, sozusagen, man beginnt im Januar, wir haben dann irgendwann, als wir das verfeinert haben, sozusagen im Januar 4 Wochen Afrika, im April 4 Wochen Amerika oder wieder Afrika und dann im Sommer 4 Wochen St. Moritz, also dann hat man immer wieder so einen Höhenreiz, kommt runter, macht Wettkämpfe, präpariert, geht wieder in den Höhenreiz und dann wieder runter. Also so diese Art der Vorbereitung. Und zuerst war mal Flagstaff. Also wir haben einen Ort gesucht, wo wir im Frühjahr hingehen können. Flagstaff, Arizona, Amerika. Es gab Berichte, dass vor den Olympischen Spielen Mexico City, damals 68, glaube ich, da sind die meisten dann, um sich für Mexiko anzupassen, war ja auch 2000 Meter hoch circa, und dann sind sie alle nach Flagstaff gegangen. Und so war plötzlich Flagstaff, dann haben wir recherchiert, Flagstaff, was gibt's da? Da gibt's eine kleine Uni und dann haben wir über einen Kontakt aus Holland den Chefcoach dort angesimst. Also damals noch nichts mit Mail und so. Ne? Also alles aus dem Zeitalter des Telefonierens, des Faxens, nicht mal Fax gab's, nein. Also völlig verrückt. Und die Welt hat trotzdem funktioniert übrigens. Und dann haben wir mit dem Kontakt aufgenommen und der hat sich gesagt, ja, kommt doch vorbei, schaut euch das an. Und dann waren wir in Flagstaff, ein wirklich bezaubernder Western-Ort, also tatsächlich verschlafenes Dorf mit einer kleinen Uni, kaum waren wir da, wer steht auf der Straße? Jobis Ondieki.
Okay.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, was sagst du hier? Das war vor 92, also war alles vor 92. Ja, er hätte eine australische Freundin und die würde hier studieren und er hätte sich jetzt das mal angeschaut. Und also eigentlich Jobis und ich waren zum allerersten Mal in Flex, da war kein Mensch, kein internationaler Athlet. 5 Jahre später wurde das High Altitude Training Center Flexdev gegründet.
Okay.
Weil dann haben natürlich die Amerikaner sofort gewidert, oh, das ist der Markt. Und heute quasi wird das da pilgern die Leute hin. Die Langstreckenläufer und Ausdauerathleten, um in Flexdev zu trainieren. Und genauso war es in Kenia. Stefan Freigang, Olympia-Dritter in 92, der war auch schon ein Jahr vor uns in Kenia und hat das mal angeschaut in Niahuru. Wir sind dann mit Richard Nuruka, dem britischen Langstreckerläufer, hin, Bruce Tallow, sein Trainer. Und da wären wir jetzt bei Impulsen, die wir gesucht haben. Wir haben ja immer versucht, so international zu gucken, wer trainiert, wer liegt uns. Also nicht jedes Trainingskonzept ist ja das Richtige. Genau, man muss ja dann gucken, was passt zu mir. Und Bruce Tallow ist ein super Typ, ein Kauz, ein britischer Kauz und früher selber Weltklasse-Läufer. Und Richard Nuruka habe ich kennengelernt in Italien und dann haben wir gesagt, ach komm, lass uns das mal probieren, wir gehen mal zusammen nach Afrika. Und dann, Richard übrigens ist in Afrika geblieben, er arbeitet für den äthiopischen Verband und wir haben dann so eine Rundreise gemacht, weil wir wollten unterschiedliche Trainings, nicht Zentren, aber unterschiedliche Orte anschauen, wo es am besten zu trainieren ist. Und dann waren wir zuerst in Eldoret, klar, Hotspot Eldoret, und dann waren wir in Niahuru und dann waren wir in Narumoru. Narumoru ist ein Zentrum am Fuße von Mount Kenya, da fahren die Kenianer immerhin zu ihrer, oder sind lange Jahre zu der Zeit, ist ja alles lange her, heute ist das alles anders, aber zu der Zeit sind die da immerhin gefahren zum Cross vorbereiten und das hat uns interessiert, wir wollten eigentlich auch schauen, was machen die Kenianer, wie machen die das und Cross-Vorbereitung, wie sieht es bei denen aus? Und es war nicht total spannend, aber es war Pionierarbeit, da war niemand. In Niahuru waren wir die einzig Schweißen. Ja, also das war verrückt.
Aber und, auch schön, oder?
Also es war total, für uns war
frei
das
frei auch. Und
total das ist super und Zeit, total, also muss wirklich sagen, total super Zeit. Und angesprochen auf Familie, ja. Damals hatten wir keine Kinder. Ja. Ja, da kann man dann auch noch freier reisen, wobei unsere Tochter, die Jackie, natürlich schon ein hartes Schicksal hatte, weil wir haben beschlossen, wir nehmen die überall mit. Und die Jackie war mit 3 Monaten in Afrika und ist dann wurde überall mitgezerft, die Arme. Aber wir hatten auch da als Familie tatsächlich, wir fühlten uns nie wirklich eingeschränkt. Natürlich mit mehr Aufwand, logisch, aber wir sind überall, haben das gemacht, was gut war für uns, was wichtig war und haben auch manchmal Dinge weggelassen, weil es dann nicht mehr so gut gepasst hat, weil wir gemerkt haben, oh, dann kommen wir mal zu sehr in Stress, als der Robert zur Welt kam, so 2 kleine Kinder, dann haben wir auch vieles weggelassen, aber es hat immer gepasst, es war immer schön. Es war im Rückblick, muss ich sagen, total spannende Zeit, weil wir natürlich da probieren durften. Heute habe ich oft den Eindruck, die Athleten werden dann so in so Konzepte gepresst und da spielerische Dinge, Probierdinge finden dann eher nicht mehr so statt. Und das finde ich halt im Hochleistungsbereich muss man bereit sein, aus meiner Sicht Dinge probieren, weil es ja immer.
Beschreib mal, was ihr in der Zeit, also du hast ja gerade gesagt, ne, ihr hattet dann den Impulse aus dem britischen Trainingsbereich, sage ich, aus dem kenianischen, aus dem Cross, auch wahrscheinlich aus den USA dann. Kannst du 2, 3 Methodiken vielleicht ganz kurz skizzieren oder auch benennen, die einfach anders waren als das, wie ihr bisher trainiert hattet? Oder ist es gar nicht dann so ein großer Unterschied?
Grundsätzlich gar nicht so ein großer Unterschied. Ja. Wobei, bei Stichwort Amerika, ja. Die Amerikaner damals waren kein Impuls, was Training betrifft. Nee. Da waren sie, nein, sie, okay. Die Amerikaner, jetzt ja, ganz interessant, hat sich total gewandelt. Zu unserer Zeit gab es kaum tatsächlich Weltklasse amerikanische Langstreckler. vielleicht ein bisschen im Marathon, aber das war es dann auch schon. Bob Kennedy war ich der Einzige, der da tatsächlich immer wieder sich gezeigt hat. Ansonsten nicht. Das hat sich jetzt gewandelt. Die Amerikaner sind richtig stark geworden. Müsste man sich mal die Frage stellen, warum eigentlich? Was ja, machen sie?
Machen wir nachher. Ja,
was machen sie anders? Nein, um was es mir vorhin geht, und ich glaube, das ist der Impuls, den man sucht. Ich bin der Meinung, ab einer gewissen Leistungsklasse, ab einer gewissen Performance, und ich glaube sogar, egal in welchem Gebiet, egal ob im Sport, in der Kultur, in der Kunst, im Beruf, ab einer gewissen Kategorie gibt es nur noch individuelle Entscheidungen. Es gibt nur noch, da gibt es nichts mehr von der Stange. Da kann ich nicht hergehen, so haben wir es gemacht oder so haben es die gemacht, so machen es wir auch. Sondern da muss man suchen, wo ist unsere Stärke, wo ist meine Stärke und welches Training passt zu mir. Und das ist immer Try and Arrow. Ja. Leider ist es so.
Das ist gut, aber das ist auch gut.
Das ist leider so. Und das ist, da kann ich, man kann nicht garantieren, wenn du das trainierst, kommt das raus. Sondern man kann sagen, wir probieren das aus. Aufgrund von Erfahrungen sagen wir, könnte klappen. Klappt auch meistens, aber es klappt eben nicht immer. Und diese Bereitschaft muss man, glaube ich, haben. Ja, die Bereitschaft des Scheiterns, sag ich mal. Das ist die Kunst des Scheiterns. Man geht da ja rein und dann weiß man nicht, was rauskommt. Und man muss bereit sein, das auszuhalten, dass man auch mal eine, ja, dass es nicht so funktioniert, dass es eben, dass es schief geht, dass man eine Performance hinlegt, die man sich auch nicht erklären kann. Aber da gibt es keine Erklärung. Sondern gibt es nur, okay, hat nicht geklappt, nächster Versuch, nächstes Training, nächste Performance, weiter geht's. Das ist, auf einem ganz hohen Niveau ist es so. Und ich glaube, die Bereitschaft muss man haben.
Dieter, du beschreibst ja da was ganz viele Top-Sportler wie du auch immer wieder beschreiben. Und Michael Jordan sagt, hey, ich habe 900 Mal versagt bei Würfen und ich habe trotzdem den nächsten genommen und genau, den nächsten und dadurch hatte ich Erfolg. Oder eben auch den Mut zu haben, dann eine Trainingsmethode umzustellen, dann auch zu scheitern und wieder aufzustehen. Also diese Resilienz. Ist das etwas, was gepaart mit Talent notwendig ist oder kann man sich das erarbeiten, diese Resilienz, aus deiner Sicht im Sport vor allem?
Ich sage dann immer salopp, das ist ja Teil des Talents.
Okay.
Talent ist ja nicht nur, dass man gute Beine hat im Fall von Laufen oder ein kreativer Kopf ist in Form von Kultur oder von Kunst, sondern ich glaube, Talent ist alles. Talent ist der ganze Mensch, alles. Und der eine hat von dem zu wenig und schafft es deshalb nicht. Was heißt, schafft es nicht? Lass mal weg. Ne?
Also wir haben heute das auch angefangen mit dem Sport, deswegen, ja. Ich glaube, jeder versteht es, dass man das mal so sagen darf. Ne?
Aber wie gesagt, ich werde ja immer als Leistungsheini verschrien. Ich nehme die Rolle gerne an und sage, klar, bin ich, super, ja. Leistungsheini, kein Problem.
Was ist ein Leistungsheini?
Leistungsheini, der immer nie genug hat, immer noch besser wird und immer mehr einfordert, aber so bin ich eigentlich.
Ja, du bist ja auch Trainer, ne? Und Präsident.
Nein, Trainer bin ich nicht. Ja. Aber so bin ich tatsächlich. Mein Naturell ist überhaupt nicht so.
Ja? Wie ist dein Naturell?
Ich würde mich als relativ locker sehen und auch, wenn es mal nicht klappt, ist doch nicht schlimm. Leute, das ist doch kein Problem. Ja, das ist doch nur ein Teil, eine kleine Facette vom Ganzen. Und wenn ich dann immer das Ganze betrachte, dann muss es stimmen. Dann muss ich sagen, hey, cool, das ist doch, schau mal, das Performance, das Ganze. Nicht das Einzelne, nicht eine Einheit, ein Wettkampf, ein Jahr. Oder das ist alles Blödsinn. Ja. Also, wenn ich 59 Jahre bin und ich nur ein Jahr betrachte, das wäre fürchterlich. Ja, also insofern, das Ganze, dann wird's schön. Und so würde ich mich eher charakterisieren. Aber ja, ich finde Ambition auf der einen Seite, Ambition hat auch noch nie geschadet. Also ich kann etwas machen oder ich kann etwas machen. Und das ist der Unterschied.
Darf ich nochmal zurück zu dem Thema Talent? Ja, weil wir hören heutzutage, du hast vorhin auch schon kurz angesprochen, mit dem Thema, die Sportler werden in so Art Schubladen oder Konserven so ein bisschen gestellt, monoton fast schon, ne? Wie viel Talent und wie viel Einsatz braucht es, um erfolgreich zu sein, aus deiner Sicht? Ich weiß, du hast es gerade schön beschrieben, ne? Der ganze Mensch ist das Talent oder auch das Drumherum ist das Talent vielleicht, aber Talent allein reicht ja auch nicht.
Bevor ich die Frage beantworte, was man braucht, da würde ich dieses Ding, ja, der ganze Mensch ist das Talent, sogar kann man das erweitern. Jeder Mensch ist natürlich abhängig von dem, welchen Einflüssen er ausgesetzt ist, welche Menschen er begegnet, welche Menschen ihn fördern, welche Menschen ihm gut tun oder schlecht tun. Und manchmal sind es Lebensbegegnungen, die eben für das Talent gar nicht so toll sind. Und dann können die ihr Talent nicht entfalten. Also alles gehört dazu. Ich glaube, man greift zu kurz, wenn man nur eine sportärztliche Untersuchung auf dem Laufband macht und sagt, hey, das ist ein Talent. Das sag ich auch, kann sein, aber kann auch nicht sein. Ja, was braucht man? Talent oder Bereitschaft? Ich glaube auch beides. Natürlich, wenn ich das Schöne im Langstreckenlaufen ist natürlich, ich kann durch enorme Bereitschaft, durch enorme Wille und Arbeitseifer, kann ich ganz viel Talent ausgleichen, weil Ausdauersport ist nun mal nur sehr einfach, Bein, das linke Bein vor das rechte und so weiter. Und wenn ich natürlich fleißig bin, dann kann ich mangelndes Talent ein bisschen ausgleichen. Aber ich ganz am Ende natürlich in der Spitze wird es immer schwieriger. Ich glaube, da gehört dann beides zusammen. Enormes Talent für alles und Fleiß. Und ohne Fleiß, glaube ich...
Schwierig, gell?
Ja, ich sage mal, es gibt immer Momente wie ich. Ich hatte Glück in Barcelona, genau die richtige Rennkonstellation. Alle haben das gemacht, was für mich gut war. Ich hatte den glücklichen Moment. Ich war in Form. Ich war da. Auch wichtig, nicht krank, nicht verletzt. Man stellt man sich vor, nur alle 4 Jahre hat man einen Moment. Und in dem Moment muss alles passen. Hatte ich sehr viel Glück, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hatte sehr viel Glück in dem Rennen. Und ich glaube, so ein Glück kann jeder mal erwischen. Ne? Aber ob das dann für eine ganz lange Karriere über viele Jahre reicht, das ist dann nochmal eine zweite Frage.
Werbung. Hey, kommt dir das bekannt vor? Du brauchst ASAP die wichtigsten Agentur-KPIs, willst über den Stand laufender Projekte berichten oder in die Budgetplanung für das nächste Jahr einsteigen? Aber die Daten lassen sich nicht einfach so leicht zusammentragen. Alle Infos liegen verteilt auf diversen Tools, komplett unübersichtlich. Der maximale Pain. Mit der smarten Agentursoftware von Avery wäre das nicht passiert. Avery ist Marktführer im Dachraum und wird von über 2500 Agenturen genutzt. Steuere auch du deinen Agentur-Workflow zentral in einer Software. Vom Angebot über die Projektplanung bis zur sauberen Abrechnung und dem Controlling. Avery hat für jede Agentur das passende Tool, von groß bis klein, von Full-Service bis Influencer-Marketing. Jetzt kostenlos testen auf avery.io/podcast. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Agentursoftware von Avery.
Werbung Ende.
Ganz kurz nochmal 4 Jahre zurück, ne? Zweiter geworden in Seoul. War das ein Ansporn? Platz 2 auf und dann sagen, eigentlich, ich bin dran. Ich kann das Ding gewinnen.
Nein.
Ne?
Überhaupt nicht.
Nein. Okay. Weil, wenn du nein, vorher gesagt nein, hast,
nein. Das ist ja ganz andere. Nein, ich war dann, hatte ganz schwere Phase. 88.
Beschreib mal.
War ich Zweiter, 89 verletzt, 90 verletzt. Achillessehne. Sprunggelenk.
Übertrainiert? Zu viel gemacht? Zu viel gewollt?
Nee,
zu wenig?
Meine falsch? Achillessehne, Sprunggelenk ist mein Wegbegleiter.
Ja.
Das ist ja mein, das ist das, was ich habe. Das hatte ich schon als 19-Jähriger, die erste Achillessehnenverletzung. Die habe ich jetzt immer noch als 58-Jähriger. Wenn mir was weh tut, tut es mir meine Achillessehne oder Sprunggelenk weh. Das ist so, das ist mein Partner.
Ja.
Den muss ich pflegen. Wenn es da unten zuckt, ist schon ziemlich schwierig. Und 89, 90, tatsächlich 90, da habe ich auch schon gedacht, boah, das könnte nichts mehr werden. Also ich war sehr schwer verletzt, sehr lange außer Gefecht. Ich konnte über 12 Monate keinen Schritt laufen. Und da haben wir uns schon gefragt, buh, komme ich da noch mal hin? Und insofern habe ich mich 90 keine Sekunde damit beschäftigt, was 92 ist, sondern ich habe mich nur damit beschäftigt, hey, ich muss irgendwie wieder 30 Minuten am Stück laufen können. Das war die Grundvoraussetzung. Und da beschäftigt man sich plötzlich nicht mehr mit dem, was war und glorreich und so, sondern da bist du dann unten bei den Basics und da gilt es dann, sich zu überlegen, wie komme ich da wieder hin.
Hattest du Angst in der Zeit, dass du nicht mehr laufen kannst?
Naja, Angst, ich weiß gar nicht, kann ich mir auch nicht mehr erinnern, ist ja Ewigkeiten her.
Ich meine, es ist ja ein großer Teil. Also,
ja, natürlich, mehr natürlich, es beschäftigt, ne? Aber es beschäftigt einen, gesagt, und es hat mich damals sicherlich beschäftigt, oh, was mache ich denn, wenn ich gar nicht mehr laufen kann? Hm. Und
Das Allerschlimmste war
die Erkenntnis, dann muss ich tatsächlich arbeiten. Und das wollte ich vermeiden.
Sehr gut. Aber so, ja, wenn man jetzt mit dir spricht, du hast ja auch vorhin schon angedeutet, ne, hey, locker, also ein lockerer Typ, ja, nimm's nicht so schwer und so weiter, ne? Aber das sind ja dann schon, ne, da hast du über Jahre trainiert, du hast dich in die Weltspitze nach oben. Talent, ja, aber einfach auch, ne, diese Konstanz, diesen Biss da rein trainiert und dann kommt diese Achillessehnen-Thematik oder die schwere Verletzung. Und es ist ja dann schon so kurz vielleicht dieses, boah, hey, Scherbenhaufen vielleicht, ja. Und vielleicht auch unvollendet, ne, wir haben das ja auch im Vorgespräch kurz gehabt, auch bei anderen Sportlern, weil so ein.
Ach nee, so habe ich das nie gesehen.
Gar nicht?
Unvollendet? Nein. Den Gedanke habe ich auch heute nicht. Also es gibt nichts Vollendetes, Unvollendetes, es gibt ein Leben.
Ein Leben, ne?
Und da gibt es nichts zu vollenden. Ich finde nur, dass ich, jeder Mensch, der da ist, ist doch schon vollendet. Ist doch da, ist doch toll.
Aber was ich ja begeisternd finde, ist, wir reden ja jetzt gerade über eine Zeit, das sind 30 Jahre zurück, ja, dass du also, da warst du ja noch ein junger Bursch, sage ich mal, dass du das da schon so gedacht hast. Ne? Ich sage jetzt mit der ganzen Erfahrung und was man erlebt hat, kann man natürlich
sitzen. Na gut, ich weiß gar nicht, ob ich es damals schon so gedacht habe. Wir müssen natürlich schon den Rückblick sehen und natürlich fließt jetzt alles ein. Wenn ich jetzt zurückblicke, blicke ich ja anders zurück, wenn wir das Gespräch vor 20 Jahren geführt hätten oder vielleicht unmittelbar nach Ende meiner Karriere vor 20 Jahren, dann hätte ich anders zurückgeblickt. Also ich blicke jetzt natürlich zurück, weil ich die 20 Jahre habe. Erfahrungen in ganz anderen Bereichen, Erfahrungen als Mensch im Umgang mit anderen Menschen, wie Leute auf mich draufblicken, wie ich auf die Leute draufblicke. Jetzt kann ich anders zurückblicken und ich glaube, in 20 Jahren blicke ich nochmal anders zurück. Also deswegen ist es immer eine Momentaufnahme, wie wir das Gespräch und wann wir das Gespräch führen. Das glaube ich ganz fest.
Ja, das ist gut. Vielleicht nochmal zurück zu dieser Zeit. Also verletzt. Als du dann wieder die ersten Schritte gemacht hast, natürlich, ich glaube, da kommt eine brutale Energie auch auf, ja, weil man sagt, ja, ich komme wieder, ja, ich bin wieder da, ich spüre das. Kannst du es in der Retroperspektive nochmal irgendwie auch beschreiben oder aus deiner Sicht heute mit Erfahrung, ich muss es anders fragen, war vielleicht so eine Pause auch total gut?
Ja, aus der Retroperspektive auf jeden Fall.
Ja. Ja, klar. Um irgendwie eben nicht nochmal drauf.
Ich glaube auch, was gut ist, ist, seine Grenzen zu sehen. Also das ist ganz wichtig. Also quasi, es geht nicht nur nach oben, sondern so mal einen Schuss vor ein Bug zu bekommen. Hey, du bist eben nicht der Größte. Und hey, du hier das Leben spielt sich ganz anders ab und so. Das halte ich für ganz wichtig. Also ich glaube auch, dass das für... Durch das, dass es eigentlich gut ging, in Anführungszeichen, kann man das so ganz locker im Rückblick sagen.
Ist gut, aber ja. Ja. Warst du, aber, wir kennen uns ja nicht von, ich war ja damals noch ein bisschen jünger, 19, aber warst du damals so drauf, so 88 sogar, ich bin der Größte? Retro-Perspektive. Also jetzt nicht, wie du heute, aber wenn du heute den jungen Dieter betrachtest, war der damals so, warst du so ein bisschen unverletzlich, stark, klar, ne, und
Oh, ich glaube, ich würde mich schon als selbstbewusst einschätzen, wenn jetzt einige zuhören, werden sie lachen. Nein, auch das ist, glaube ich, logisch. Wenn man sich in so einen Wettbewerb reinbegibt im Sport, dann natürlich lebt man dann auch davon, dass man von sich überzeugt ist und diese Körpersprache auch ankommt. Sozusagen. Ich bin ja Läufer, ich bin ein schmächtiger kleiner Mensch, ich wog damals 59 Kilo. Also es hat nichts mit Muskelprotz zu tun und auch nicht mit, männlichem Testosteron verschleudern, sondern das ist einfach ein Auftreten, wo meine Mitläufer, meine Menschen, die um mich herum sind, merken, okay, der kann was. Das ist die Körpersprache, die brauche ich. Die, wenn ich da so ein bisschen mit gebückter Haltung und ach, ich guck mal, was heute passiert, das ist schwierig. Und da, so Leute findet man, die haben auch Erfolg, können auch Erfolg haben, das will ich gar nicht negieren, aber die Anzahl derer, die da reingehen und ziemlich selbstbewusst sagen, hey, ich habe was drauf, ich kann was, heute ist mein Tag, die findet man mehr.
Ja. Gibt es Freunde, also wart ihr Konkurrenten, ja? Und das ist ja so ein, man läuft alleine, aber ist sowas, gibt es sowas wie Freundschaften?
Ja,
also dass ihr sagt, ne, obwohl ihr
also
jetzt
mit
beide.
Mit Jobis und Jeki habe ich mich wunderbar verstanden, ja. Ein herrlicher Kerl.
Was ist das für ein Typ? Also mehr
privat
oder so?
Ein Globetrotter, ein Weltmensch, kann man eigentlich sagen. War auf der ganzen Welt, ist ständig umeinander gereist. Habe ich immer nie verstanden. Das war Wahnsinn. Aber ich, bei den Kenianern habe ich das öfters beobachten können. Liegt natürlich auch daran, Afrika, Kenia ist natürlich zum Training ein, ja, das wird so verherrlicht. Weil das ja Afrika und in der Savanne und im Hochland und überhaupt die sanften Hügeln, die rote Erde und so weiter. Aber de facto, wenn du da leben musst, dann ist das ein hartes Land.
Ja.
Ja, das darf man sich nichts vormachen. Ja. Und natürlich ist es dann logistisch einfacher, das Training auch woanders zu machen, wo es von der Infrastruktur besser ist, wo ich bessere Bedingungen vorfinde, der Hygiene, wo ich einfacher mich versorgen kann, medizinisch zum Beispiel. Wenn sich in Kenia jemand verletzt, dann ist er verletzt, dann ist er draußen. Da gibt es keine Sportmedizin, da gibt es keinen Orthopäde um die Ecke, das gibt es da nicht. Ja. Und deswegen sind ganz viele Weltklasse-Läufer damals ganz häufig aus Kenia rausgegangen. Sie verbringen ja auch den ganzen Sommer in Europa, nicht ohne Grund. Ja. Und allerdings gehen sie halt in die Höhe, die versuchen immer in der Höhe zu bleiben. Und dadurch habe ich natürlich viel Kontakt mit dem Jobis gehabt, weil der auch immer in den Städte war, wo wir auch waren. Ach, wir hatten schon Osterfeste mit ihm, das war ganz toll. Und insofern tue ich...
Man da mal ein Bierchen zu? Also muss man immer, ich möchte immer wissen, ne, wie ihr euch da ernährt oder so in der Zeit, aber ist das dann, das meine ich, was wird
ganz lockerer Umgang, man trinkt auch ein Bierchen miteinander, ja. Wobei wir jetzt nicht so Trinker sind, wir Läufer schlagen nicht so über die Stränge, das brauchen wir nicht.
Eskalierst du überhaupt irgendwas? Also in der Zeit gibt es nicht, also ich stelle mir das ja immer so vor, wenn man alles so macht, ne, auf diesen Bereich, auf diesen, ich will nicht wieder Erfolg sagen oder Ziel, aber ja, sehr... sehr, sehr strukturiert die Sachen und diszipliniert machen muss. Gibt es Momente, also wo eskaliert ein Dieter?
Muss er das? Also erstmal zum Wort diszipliniert. Ja. Ich habe nie empfunden, dass ich diszipliniert gelebt habe.
Ja?
Bis heute nicht. Ich lebe eigentlich gar nicht diszipliniert. In meinen Augen.
Okay.
In meinen Empfinden vielleicht auch das. Ja. Vielleicht werde ich so betrachtet, aber ich selber habe gar nicht das Empfinden. Für mich ist es ein total normaler, lockerer Umgang. Ich habe mich nie eingeschränkt gefühlt, in keinerlei Hinsicht. Vielleicht auch nur mal ein Beispiel tatsächlich, dass vielleicht die Zuhörerinnen und Hörer das nachempfinden können. Wenn man mir eine Tafel Schokolade hinlegt, dann greife ich die nicht an. Nicht, weil ich diszipliniert bin, sondern weil sie mir nicht schmeckt. Mir hat Schokolade noch nie geschmeckt. Also das war ein, wow, Stück, ja, Kuchen. Ja. Stell mir ein Stück Kuchen hin,
was
dann muss ich sagen... Ach, da gibt's nur kein Schokokuchen.
Okay, also Käsekuchen oder Schwarzwälder. Ja,
alles wunderbar. Und insofern sieht es dann manchmal so aus, boah, das ist keine Süßigkeiten. Okay, ja.
Aber, schmeckt er halt nicht.
Schmeckt mir nicht. Ja. Macht mich nicht an. Und insofern,
so, ja, das hilft natürlich extrem.
Total.
Ne? Also.
Total. Also ich hab auch in meiner Zeit als Athlet viele Jahre gar kein Alkohol getrunken. Jetzt habe ich wieder so eine Phase, die letzten Jahre, kein Schluck Alkohol, fällt mir gar nicht auf, fällt mir gar nicht schwer. Ich trinke alkoholfreies Bier mit Genuss, mit hohem Genuss und ist für mich toll. Ja. Ich kann trotzdem ein Fest feiern.
Kurz bei dir ja offensichtlich dann nicht so war, auch in diesem, in der Olympiasieger, ich gehe nochmal rein, die Medien, alle ziehen und der Beste, der Tollste, der Genie und unglaubliche Leistung. Und das sind ja bei vielen, kommt dann diese Tendenz ja dann, dass sie so überdrehen, über so einen Gipfel drüber gehen und meinen, ja, jetzt kann ich es laufen lassen, sagt man bei uns im Schwäbischen ja so ein bisschen, ne? Jetzt eskaliere ich, sag das Wort nochmal. Was glaubst du, warum das bei manchen Athleten so notwendig ist? Wir haben ja vorhin mal kurz über Jan Ullrich gesprochen, aber es gibt ja ganz viele Beispiele. Warum müssen manche dann...
Oh, ich glaube gar nicht, dass es an den Athleten liegt, an den Personen, sondern das ist dann so ein Mechanismus, der ja auch sehr viel von außen getriggert wird. Das hast du ja schon gesagt, die Medien, Sponsorpartner. Ganz schwierig, dem zu entziehen, natürlich, klar. Habe ich ja auch erlebt. Aber ich glaube, das ist mir schon, wenn ich das mal für mich in Anspruch nehmen darf, schon sehr gut gelungen. Also ich habe mich sehr oft entzogen, bewusst auch, unbewusst, keine Ahnung. Mir hat vieles nicht gefallen. Und wenn mir etwas nicht gefällt, mache ich es nicht. Und zwar grundsätzlich dann. Da kann man mich auch nicht mehr überreden. Ja. Das ist quasi vorbei.
Das ist also schwäbisch stur, kann man dann sagen?
Nee, ich bin... da würde ich eher stur, positiv formulieren. Ich bin konsequent. Einfach konsequent. Wenn ich merke, es gibt ein Veranstaltungsformat, wo ich nichts damit anfangen kann, dann sage ich da ab. Also ich weiß noch, in Erinnerung ist mir diese ganze Fernsehshows, ich bin ein Star, holt mich hier raus und was es für Trash-Formate alles gibt. Als ich dann mal die dritte Anfrage bekommen habe, habe ich dann zu dieser Produktionsfirma geschrieben, vielen Dank. Ich hätte eine tolle Theatershow im Theaterhaus in Stuttgart. Und da suche ich auch immer Gäste. Wenn ihr Moderator mal Lust hat und zu mir kommt, kann er gerne kommen, dann sieht er, wie das funktioniert. Und seither habe ich nie mehr eine Anfrage bekommen, auch nicht von anderen. Offensichtlich spricht sich das dann rum, schreibt den Baumann gar nicht erst an, gibt eine dumme Antwort. Die Wahrheit ist, ich hatte nie eine Show im Theaterhaus in Stuttgart, aber es macht ja nichts.
Aber zu deinem Engagement, diesbezüglich eure Kabarett kommen wir nachher noch.
Ja. Gerne.
Hypothese, gerne. Dieter, kurz, ne?
Gerne.
Dieses nicht dann so laufen lassen, eskalieren und durchdrehen und drei Porsche in der Garage und so weiter. Meine Hypothese ist, dass es auch einfach an deiner Frau liegt. Also, dass durch diese Beziehung dich vielleicht auch immer, oder eure Beziehung, ne, dass sich das natürlich immer dann auch am Boden hält, ne? Weil man sich halt schon sehr lange kennt und auch die Wege bis dahin und eben nicht dieses so. Ne?
Wobei, da muss ich dir tatsächlich widersprechen, weil du das ja aufhängst an dem Porsche. Wir müssen ja festmachen. Wir machen es jetzt fest am Porsche. Ja. da kann ich das sagen. Nein, meine Frau hätte auf jeden Fall einen Porsche gekauft.
Okay.
Ich auf keinen Fall. Okay. Und siehst du mal, es glättet sich in jede Richtung.
Ja, okay, also das heißt, es
ist nicht von einer Person, die immer glättet, sondern ich glaube, eine Beziehung oder auch ein Team, wenn Menschen miteinander zu tun haben, ist nie eine Einbahnstraße. Es ist immer ein Hin und Her, eine Ergänzung. So. Und es gibt Dinge, da geht das Pendel in die rechte Seite und dann muss der wo links ist zerren und ziehen, dass man wieder passt. Und manchmal geht das Pendel da auf die andere Seite, auf die linke, dann muss der rechte korrigieren. Und ich glaube, das macht es aus, das macht ein gutes Team aus, dass es Korrektiv gibt, dass man Korrektiv zulässt. Ja, in dem Moment, wo ich zwar Korrektive habe, Menschen, die korrigieren wollen, aber ich sie nicht lasse oder ich nie darauf reagiere, was sie denn korrigieren, dann ist es fatal. Ja, dann wird es leider ganz schlimm. Beispiel FC Bayern.
Ja, absolut klar.
Weil in der Konstellation die letzten 4 Jahre hat sich das so aufgeschaukelt, dass das Team, nicht nur die Mannschaft, sondern quasi das Team tatsächlich nicht mehr funktioniert, nicht mehr zusammengearbeitet. Die Korrektive waren nicht mehr da, haben nicht mehr funktioniert. Sie haben nicht mehr aufeinander gehört. Und das ist schlecht und auch in der Beziehung natürlich.
Olympiasieger, Medienliebling, schön, wird auch so dargestellt. Ne? Du hast vorhin auch mit Testosteron und männlich und so. Ja, der. Und dann kommt dann irgendwann diese leidige Affäre im November. Ja, für die ganz jungen Zuhörer, ja, es gab dann eine Affäre Oder magst du selber kurz beschreiben, was dann passiert ist im November?
Ja, im November 99, Zahnpasta-Affäre. Die Jungen, oder Middle-Ager, die kennen mich ja nur unter Zahnpasta. die ganz Jungen kennen mich gar nicht. Also insofern, Zahnpasta-Affäre war das eine extremste Belastung. Ich kann das so im Rückblick, schildere ich das und kann das auch sehr entspannt schildern. Kann das sehr reflektiert tun. Natürlich, das kann man sich unschwer vorstellen, war das damals nicht der Fall. Da war nichts mehr entspannt, da war auch nichts mehr locker, sondern das war tatsächlich schwierigst, eine existenzielle Bedrohung in jeder Hinsicht. Für mich waren die Medien gar nicht so ein Problem, weil du das immer so auf die Medien abhebst und auch, dass man so hochgelobt wird, tief fällt. Ich war immer schon der Überzeugung, die Medien sind ein Teil des Geschäfts. Die machen ja auch ein Geschäft mit dem, was sie da machen, berichten. Und man hat Medien nicht im Griff. Alle Spin-Doctors, die jetzt glauben, sie können Medien steuern, unterliegen einem ganz großen Trugschluss. Das kann man nicht. Man kann Kontakte halten, pflegen, aber tatsächlich, was dann Medien in so einem Fall machen, das hat man tatsächlich nicht im Griff. Vielleicht ein Satz zu den Medien, was ich gemacht habe, als ich sozusagen diese positive Probe hatte und als die ersten Anhörungen waren. Die ersten Anhörungen sind ja noch nicht öffentlich. Dann nach 5 Tagen war irgendwann klar, okay, jetzt wird das Verfahren eröffnet, was gleichbedeutend ist, dass die Öffentlichkeit dabei ist. Dann habe ich mir erlaubt, alle Medienvertreter, die ich kannte, vorab zu informieren. Weil ich wollte, dass sie die Info von mir haben. Von mir persönlich. Nicht vom Verband, nicht von einem Verbandsgericht, sondern von mir persönlich. Und das war mir wichtig. Das war das einzigste Aktive, was ich in Sachen Medienarbeit überhaupt gemacht habe.
Jetzt wie war das? Du hast ja vorhin, also nur, ja, weil, vielleicht nochmal ganz kurz, weil man muss das, glaube ich, schon nochmal erklären, ne, weil nur Zahnpasta-Affäre, also man hat einfach, ne, die Probe von dir war positiv auf Doping, wir können auch über welches Mittel, aber und jetzt zu diesem Aktiv, ne, also das kommt dann, wird dann öffentlich und wie muss man sich das vorstellen? Du hast dich dann abends hingesetzt und hast einen Fax oder einen Brief oder wie hast du informiert? Also hast du angerufen?
Teilweise angerufen, ja. Teilweise mit Fax. Ja. Da sitzt man eine Weile da, ist halt eine andere Zeit wie Mail. Ne? Und am nächsten Tag brach dann quasi der Sturm los. Nee, nicht der Sturm, es war, keine Ahnung, Hurricane.
Hurricane, ja.
Hat mich weggehauen. Also kann man auch nichts mehr machen, klar, kann ganz wenig machen.
Was klingelt das Telefon nonstop? Oder
weiß ich
gar nicht. Die Bäckersfrau morgens schief an? Oder wie muss man sich's vorstellen?
Nein, also gut, man kann dann nicht mehr ans Telefon gehen. Das ist unmöglich. Also das ist, weil das ja wirklich immer klingelt. Also man könnte quasi, dann wäre man 24 Stunden in einer Endlosschleife. Ja, das ist nicht möglich. Das kann man auch nicht verarbeiten, kann man auch nicht überstehen. Also da gibt's dann auch so Selbstschutz. Also man taucht dann tatsächlich ab.
Seid ihr weggefahren?
Nein. Wir waren immer hier. Es gab ja umfangreiche Untersuchungen. Es war ja kein normaler Fall wie alle anderen Fälle. Es war ja völlig unklar, auch von der Probe unklar. Es gab sehr viele Fragen. Ich wurde ja weiter gescreent. Das heißt, ich habe jeden Tag eine Dopingprobe abgegeben. Es wurden Nahrungsmittel untersucht. Damals waren sehr viele auf diesen Wirkstoff positiv. Linford Christie, Merlin Otti, es war ja eine Seuche. Man hat vermutet, dass Nahrungsergänzungsmittel verunreinigt waren, weil so viele Positivfälle, das war unerklärlich, vor allem mit einem Mittel, das über Monate nachweisbar ist, total bescheuert für einen Athlet, sowas dann zu nehmen. Und dann haben auch schon alle Labore gesagt, kann nicht sein, da stimmt was nicht. Und dann hat man Nahrungsmittel gesucht, und dann muss man natürlich weiter Proben abgeben und nur dadurch ist man ja auf die Zahnpasta gekommen. Also sonst hätte man die ja nie als Herd herausgefunden, als Ort sozusagen, wo das drin war. Und das hat ja allein 10 Tage in Anspruch genommen und diese 10 Tage mussten wir ja da sein, wir waren ja auch da. Also es wurde ja dann auch ein Kriminalfall am Ende und es wurde verworren und es wurde Es gab viele Verfahren. Es war eine sehr schwierige, sehr anstrengende, belastende Zeit. Ich habe darüber ein für mich therapeutisches Buch geschrieben.
Wie ist das angenommen worden, aus deiner Sicht? Weil du sagst immer, ja, die Leute von außen, eine sagt hier irgendwie der Leistungsheini, ist nett gemeint, ne? Aber weil das, deswegen wird es ja, glaube ich, auch zu so einer Kriminalgeschichte, ne? Weil es natürlich die Frage dann auch war, wie kommt es in die Zahnpasta oder ist es immer in der Zahnpasta?
Genau.
Ne?
Und, also das Buch wurde insofern, glaube ich, war das Buch am Ende wichtig, weil dadurch ist maximale Transparenz. Also es steht alles drin, alle können alles lesen, es gibt alle Gutachten. Also insofern war das Buch nicht nur für mich therapeutisch wichtig, das aber war der einzige Grund für mich, mir das von der Seele zu schreiben sozusagen. Ein guter Freund von mir, Josef Otto Freudenreich, der hat zu mir gesagt, schreib das doch alles auf. Dann ist es alles weg, dann ist es zwischen zwei Buchdeckeln und dann kannst du das wegstellen und dann ist es erledigt. Und genau so war das auch. Also es ist auch immer noch so. Also ich sage immer, Leute, lest das Buch, da steht alles drin. Und das ist eine schöne Lösung, eine gute Lösung, weil man dann auch nicht mehr zurückblickt. Also ich sage immer, lies, hier ist es, fertig, ich brauche nichts mehr sagen. Das finde ich für mich persönlich sehr schön. Viele Leute kommen dann und auch heute noch, das Buch, Wahnsinn. Ich weiß immer gar nicht so genau, was Wahnsinn ist, aber das berührt die Leute offensichtlich in irgendeiner Form. Aber die Lösung, das sich von der Seele zu schreiben, diese Lösung war für mich sehr gut.
Hast du, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, also sehr vorsichtig jetzt, ne? Aber so Richtung Verschwörung etc. pp. Es gab zumindest einmal so Zweige und Tendenzen, ne? Muss ja auch so sein, ne? Wahrscheinlich. Hilft, hatte das trotzdem auch? Also ich meine, das ist ja nie so richtig, ist aufgeklärt?
Nein.
Für dich ist ja abgeschnitten, das ist ja mal gut, ne? Und das ist ja das, warum ich, sorry, wenn ich nochmal mit diesem blöden Medienthema ankomme, ne? Dieter, aber das ist ja das Interessante, ne? Da wird einer abgeschossen, sag ich mal, mit Headlines, aber so das, dass wenn es dann aufgearbeitet wird und verarbeitet, das wird dann gar nicht mehr auf eine Headline gesetzt, weil es dann nicht mehr spannend ist. Ne? Also das meine ich so ein bisschen mit diesem Medienbild. Ne? Weil das ist ja oft so. Ne? Man hat dann so einen Stempel, wie du vorhin auch sagst, aber dann, wenn man es dann gelesen hat und wenn man dann sich mal wirklich mit beschäftigt hat und das ist dann halt ein bisschen tiefer gehen, dann merkt man halt A, wie minimal überhaupt diese ganze Menge war. B, ist der Wirkstoff überhaupt so steigern für das, was man gemacht hätte oder hat. Aber das wird ja dann gar nicht mehr so kolportiert, das meine ich. Ja? Und deswegen dieses Thema, was wir vorhin auch hatten, ne? dieses da reingehaue von den Medien und dann,
also
das
wird
mich fuchsen, weißt du, ich meine?
Nein, also was da hilft, ist, man sollte es nicht lesen.
Ja, okay, das ist gut.
Das ist ganz einfach. Also ja. Ich habe schon als Athlet wenig über mich gelesen, bis gar nichts und in der Zeit sowieso nicht. Und ich lese auch heute nichts über mich. Es interessiert mich gar nicht.
Ja, das ist was spannend. Wie war es für deine Familie, für deine Frau?
Schrecklich. Ist ja klar. Es war für uns alle eine extreme Belastung. Und zwar nicht nur die Kleinfamilie, sondern Eltern, Schwiegereltern, Geschwister. Das ist ja, es nimmt ja Kreise, ja, es wird ja groß.
Ne?
Ja. Und für alle Menschen, die nahe bei mir standen, war das extreme Belastung. Klar. Und man fühlt sich auch ein Stück weit verantwortlich, aber man kann ja gar nichts machen. Also man muss ja selber gucken, dass man irgendwie übersteht. Und das ist das Schwierige, dass man auch akzeptiert, dass man dann eine Phase hat, wo man gar nicht nach anderen schauen kann. Das ist gar nicht möglich. Also es ist dann extrem harte Lebenssituation und die, würde ich mal sagen, ja, das ist dann, da ist man auf Hilfe von außen angewiesen. Also ohne mein Umfeld hätte ich das auch nicht überstanden. Also ganz klar brauche ich Menschen, die mich lenken, leiten, stützen und mich dadurch auch so ein bisschen in der Spur halten. Und ich bin da sehr dankbar, dass das alles ja, gut funktioniert hat, nicht in jedem einzelnen Moment gut funktioniert, aber jetzt sind wir wieder beim Rückblick, wenn ich das nach 20 Jahren und es war vor 20 okay. Jahren, dann sage ich, wow, irre gemeistert, ja. Als Team, Teamleistung.
Was gab es für Inseln da für dich? Also bist laufen gegangen, bist in, also, ne? Wie hast du dich abgelenkt? Weil wenn du dich da jetzt, ich glaube, wenn man dann nur zu Hause sitzt und die Decke über den Kopf macht, das reicht ja dann wahrscheinlich nicht. Ne?
Da gibt es keine Inseln mehr.
Da gibt es keine.
Da kann man. Nein, das ist eine enorme Belastung.
Ich glaube, das ist für viele,
nein, also
nicht nachvollziehen
selbst
können.
Selbst Laufen hilft dann. Also ich sage jetzt.
Schlafen, Laufen, Fernsehen oder Lesen. Kann man sich auf irgendwas überhaupt in so einer Phase?
Also man dann kann sich mal ablenken, einen gewissen Moment. Aber das Problem, das man da hat, diese Problemstellung, diese Krise, die ist allgegenwärtig. Und das ist dann das Problem, das man zunächst mal irgendwie lösen muss, wie kann ich jetzt mich in dieser neuen Konstellation bewegen, dass ich mich wieder wohlfühle? Wie kann ich meinen Alltag bewältigen? Klar, Alltag hilft auch, das ist gar nicht schlecht. Kinder helfen, unsere Kinder haben uns schon, klar, das interessiert die ja nicht. Die wollen ja in den Kindergarten gebracht werden, die wollen ja bespaßt werden. Also Kinder ist natürlich toll, Kinder helfen, kleine Kinder haben uns auch geholfen, muss ich sagen. Unsere Kinder waren da sehr, sehr wertvoll. Viele Kleinigkeiten helfen da, aber das Problem an sich ist allgegenwärtig. Das ist auf jeden Fall so. Also, kommt wieder was mit Resilienz, oder? Also, das muss man halt aushalten. Man muss das aushalten.
Ja. Ich nehme an, du warst ja auch wütend.
Ach Gott, ich war alles Mögliche in einzelnen Momenten. Ja. Wütend, enttäuscht, traurig, keine Ahnung, alles.
Also abhaken das Thema.
Nö, das ist nicht mit abhaken, das belastet mich gar nicht, aber ich kann es nicht so erklären. Das ist einfach eine Lebenssituation, wo man dann jeden Tag aufs Neue mit großen Widerständen begegnet und mit denen muss man umgehen. Ich könnte gar nicht genau erklären, wie ich es dann gemacht habe oder wie ich es geschafft habe. Es gibt da keine einzelne Losung. Es gibt da einfach, ich sage mal wirklich Teamwork, also da ist man dann wirklich auf außen angewiesen. Also alleine hätte ich das gar nicht bewältigt. Auf keinen Fall.
Du hast ja gerade schon gesagt, die Kinder, ne? Robert und Jackie. Jackie war glaube ich, eine extrem gute Hürdenläuferin, 400 Meter.
Ja.
Ne? Hast du sie trainiert?
Der Robert war auch ein extrem guter Hindernisläufer.
Ja, er ist jetzt Anwalt in München, ne? Sehr erfolgreich. Ja.
Er muss jetzt sein zweites Staatsexamen ja, schon mal machen. Macht er auch, klar. Nein, ich habe die Jackie nicht trainiert. Wie gesagt, Trainerjob ist meine Frau. Ja. Meine Frau hat die Jackie trainiert. Sie hat auch jetzt aktuell eine starke, starke Trainingsgruppe. Die Jackie mittlerweile auch Trainerin, hat eine wunderbare Sprintgruppe hier in Tübingen. Wir sind natürlich jetzt hier in Tübingen schon sehr privilegiert. Wir haben zwei starke Gruppen, ein guter Verein. Ich engagiere mich da als erster Vorsitzender. Also es ist so ein bisschen die Leichtathletik hier in Tübingen in Baumannhand.
LRV Baumann.
Lästern einige, aber das ist eben nun mal so. Wir sind ja eine Sportart, die
Werbung.
Jeder Tag eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter. Lerne weiter Hürden kennen, doch bleib niemals stehen und komm zu uns. Erzähl uns doch von deinem Problem. Keep it rolling, vom Projektmanagement zum Controlling. Ressourcenplanung, nichts gewinnen, everything is flowing. Idee überragend, Budget überzogen. Nicht mit uns, denn hier werden Probleme behoben. Wir sind Avery, für jede Agentur, egal wie groß. Die passende Lösung, Prozesse laufen hier makellos. Der Marktführer der Dachregion, das Beste für dich. Denn mit unseren Tools hast du alles fest im Griff. Kannst mit deinem Team gemeinsam Ziele anvisieren. Kassiere statt blamieren und Profite maximieren. Geh auf Avery.io und lass uns offen besprechen, welches Tool gut zu dir passt. Du kannst auch kostenlos testen. Ja.
Werbung Ende.
Das, ob das jetzt jemand hören will oder nicht. Wir sind eine Randsportart und diese Sportart lebt da davon, dass einzelne Personen etwas vorantreiben. Und in Tübingen sind es halt wir und dann machen wir das.
Genau. Und dann hat deine Frau praktisch deine Tochter trainiert?
Genau, die hat sich ja bisher eingefuchst ins Sprinttraining, ins Hürdentraining. Sven Rees, Hürdentrainer in Stuttgart, hat dann ein bisschen die Hürdentechnik verfeinert. Was man halt so macht, was eben dazugehört. Es gibt ja viele Bausteine bei so jungen Karrieren, die man da ein bisschen betreuen muss. Die Tanja Damaske hat ein bisschen die Psychologie übernommen, sie ist ja in Berlin. Also insofern, eine Karriere heute ist ja was ganz anderes wie damals. Also damals, Sportpsychologie hat uns gar nicht interessiert. Das war gar kein Thema. Heute gibt es ja für jeden Bereich irgendeinen Spezialcoach. Das muss nicht immer gut sein. Und ich glaube, dass es nicht immer notwendig ist. Aber es ist die Zeit und es ist auch so, wie man so Karrieren gestaltet. Und da kann man sich auch nicht entziehen. Das wäre ja auch Blödsinn, weil für die jungen Athleten ist es wichtig. Und es ist auch eine Art ernst genommen werden wollen. Ne? Und wenn ich sage, das ist alles Quatsch, das brauchst du nicht, dann ist es ein Signal, der nimmt mich nicht ernst. Also insofern gehört eben zum Leistungssport heute schon sehr viel mehr Rahmenbedingungen wie vor 30, 40 Jahren, klar.
Gibt es einen Grund, warum deine Kinder nach den Kennedys benannt sind? Mir ist jetzt Jackie und Robert Kennedy.
Ja, es gibt viele Analogien, warum jetzt unsere Kinder wie heißen. Die Namen finde ich einfach passend.
Okay. Sehr gut. Das ist gut. Dieter, gab es so einen Tipp in deinem Leben, den du auch weitergeben würdest? Also diesen einen guten Tipp? Meistens kann man über eine Lebensdauer einige, aber gab es so eine Initialgeschichte?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht?
Eigentlich nicht.
Gibt es einen Tipp aus deiner Sicht heute für junge Sportler, junge Athleten?
Ich sage immer gern, man muss bei sich bleiben. Aber was heißt das? Ne?
Bei das sich muss bleiben. Uns jetzt erklären, was das heißt.
Was heißt das? Bei sich bleiben, ja. Ich hatte das Privileg, ich habe es noch heute und ich genieße es natürlich total. Ich bin natürlich sehr, sehr frei, sehr unabhängig. Ich mache tatsächlich nur Dinge, die mir Spaß machen. Das ist völlig verrückt.
Super.
Und das, ja, das ist ein Privileg. Perfekt, also ich bin, ja, jeden Morgen mache ich hoffentlich mir Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich glaube schon, man muss auch die Dinge, die man tut, es gibt ja auch viele Tätigkeiten, die ich heute mache, die mir keinen Spaß machen. Um Gottes Willen, natürlich gibt es Dinge, die mir keinen Spaß machen. Aber man muss dann die Dinge, die man da macht, so definieren, dass man wieder den Spaß findet. Ne? Man muss den Moment genießen, man muss das, was man da macht, vielleicht auch klein feiern, kleine Etappen feiern, kleine Siege feiern. Ich sage jetzt mal so ganz banal, ein Förderantrag, Stadtverband für Sport, muss ich als erster Vorsitzender so ein blödes Formular ausfüllen. Ja, ist doch total Irrsinn, ja, nur damit ich da ein paar Kröten bekomme. Ich, wie gesagt, ein bisschen despektierlich drücke ich mich aus, so meine ich das gar nicht. Aber wenn ich dieses Formular ausgefüllt habe, das muss ich einmal im Monat machen, dann feiere ich das ab, dann ist es für mich weil mir das gar nicht liegt. Ich bin alles nur kein Verwaltungsmensch. Aber es nutze ich dann für mich zu sagen, das mache ich trotzdem, das ist meine Aufgabe und ich kriege das hin und dann feiere ich das. Dann mache ich zwar eine Tätigkeit, die mir eigentlich gar keinen Spaß macht, aber das Ergebnis wird umso mehr gefeiert.
Das ist ein sehr guter Tipp.
Und sag mal, das sind nur so kleine, so bin ich. Ja, also, ich kann aus einer kleinen Mücke einen Riesenerfolg machen. Und dann trägt mich das durch den ganzen Tag. Und dann glaube ich, ich bin großartig. Ne, damit bin ich natürlich nur so ein Hilli-Billi und erster Vorsitzender und laufe halt so mit. Ja, fertig. Aber ist so schön.
Das ist schön.
Also vielleicht als Tipp, man sollte sich manchmal auch mal eine rosarote Brille aufsetzen und so durch die Welt gehen.
Das ist sehr schön. Da kommen wir gleich noch zu einem anderen Thema. Gab es als in deiner aktiven Laufzeit, was hat dich motiviert?
Ich glaube, auch das ändert sich. Ja. Am Anfang als junger Athlet ist es was ganz anderes, wenn man mittendrin steckt und wenn man zum Ende der Karriere ist, ist es ja nochmal anders. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es natürlich schon das, was ich vorhin auch geschildert habe, mit man probiert Dinge aus, man reist durch die Welt, man sieht die Welt. Ich komme jetzt aus einem Elternhaus, ich hätte mir keine Reise nach Amerika leisten können oder nach Afrika. Mhm. Also mein Vater hat eine Malerwerkstatt, wir sind Handwerkerfamilie, man hat geschafft und fertig war die Laube. Und er war natürlich fußballbegeistert, er war selber Fußballtrainer, hat ja den SC Geislingen trainiert. Insofern hatte ich natürlich tolle Voraussetzungen, als ich dann mit 19 arbeitslos wurde. Hat mich mein Vater gefragt, was machst du jetzt? Dann habe ich gesagt, du, jetzt laufe ich erstmal. Ich will Profi werden. Und dann hat er das mitgetragen. Also man muss ja auch mal den Mut so der damaligen Zeit, ne, so ein Jugendlicher, der dann sagt, so jetzt. Und das hat ihm irgendwie gefallen. Klar, ich habe da noch ein bisschen gejobbt, überall und nirgends, auch bei ihm. Aber ich bin Läufer geworden. Das war mein Ziel. Ich wollte Profi werden. Mein Bruder war Fußballprofi, also ich musste ja ein Duell gewinnen sozusagen. Also wenn er Geld mit seinen Füßen verdient, mit seinen Beinen, dann will ich das auch. Ist uns beide geglückt. Und es war dieser Lifestyle, dieser, ich kann mit dem Laufen die Welt bereisen. Ich kann Menschen begegnen, ich kann Dinge tun, die ich eigentlich so gar nicht die Voraussetzung gehabt hätte. Und das war meine Motivation. Ich war tatsächlich über viele Jahre unheimlich gern unterwegs. Also das habe ich geliebt. Und habe eine Frau getroffen, die das auch geliebt hat. Also ist ja auch eine Voraussetzung dafür. Das braucht man einen Partner, der das mitmacht.
Wo habt ihr euch getroffen?
In der Welt.
Definiere Welt.
Ja, genau. Und im Unterwegssein haben wir uns getroffen. Das hat zu uns gepasst und das war natürlich, es war eine gute, einfach ein, ich hatte eine tolle Zeit. Ich habe sie bis heute. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Heute natürlich nicht mehr so ganz in der ganzen Welt. Das mache ich nicht mehr. Ich fliege nicht. Auch aus Klimagründen. Also Flugreisen habe ich mir auferlegt, gibt es nicht mehr. Nur noch alle 4 Jahre im olympischen Rhythmus. Da darf ich einmal Transatlantik fliegen.
Wo geht es da dann hin?
Nach Amerika. Ja. Wir haben sehr gute Freunde in Phoenix, Flagstaff. Und wahrscheinlich gehen wir da wieder hin. Aber eben, das mache ich nicht mehr. Das ist auch eine, ja, ein, auch finde ich, eine Freiheit, wo ich sage, ja, ich bin so frei und schränke mich ein. Das ist Freiheit. Und das passt auch wieder zu mir. Das passt auch zu mir. Also ich bleibe da bei mir, wo ich sage, ja, das muss jetzt sein für mich als Person. Und das gibt mir was. Tatsächlich gibt mir das dann was. Und das trägt mich dann auch. Auch durch Tage, wo es eben so ein blödes Formular auszufüllen gibt.
Spannend. Du machst ja auch Kabarett.
Ja, hauptsächlich. Das ist eigentlich mein jetziger Beruf.
Dein jetziger Beruf, ja, super. Ja,
genau.
Wie kamst du dazu? Ich mache?
Ach, das, ich bin da so reingerutscht. Also ich tatsächlich habe ich Vorträge gemacht, wie man das so macht als ehemaliger Athlet.
Was sind das für Vorträge?
Das richtige Training.
Trainingslehre. Okay.
Die beste Marathon-Diät und so ein Zeug. Und auch Motivation, zu Motivation komme ich gleich nochmal. Und dann habe ich gedacht, das ist mir aber zu statisch, das ist nichts für mich. Ich habe mich nie wohlgefühlt. Als Vortragender habe ich mich nie wohlgefühlt. Und dann habe ich mal, ich habe gedacht, ich muss es irgendwie anders machen. Ich hatte aber noch keine Lösung. Und dann hat mich ein Marathonveranstalter angerufen, Kassel, Winfried Aufnanger, leider schon verstorben. Dieter, ich will dich zum Vortrag haben. Ich sage, Winfried, ich mache keine Vorträge mehr, lass mich in Ruhe. Ich will Geschichten erzählen. Dann sagt er, dann kommst du zu mir und erzählst Geschichten. Und dann hatte ich sozusagen das vor mir liegen und habe gesagt, okay, dann mache ich das. Und dann habe ich mir 6 Geschichten überlegt, die ich erzählen möchte. Und dann bin ich dahin.
Also Geschichten aus deinem Leben.
Ja,
Geschichten. Real oder
ja, ich habe einen Vorteil, muss man wissen. Ich schreibe seit 30 Jahren, seit 1994, Kolumnen für Runner's World. Jeden Monat eine Geschichte. Mhm. Mal seit 30 Jahren. 12 Geschichten im Jahr, jedes Jahr, immer wieder. Laufgeschichten über mich, über andere, über Begebenheiten, alles was mit. Und da habe ich mir die 6, wo ich gedacht habe, die kann ich gut erzählen. Die liegen mir, die erzähle ich. Okay. Und ich bin da völlig naiv hingegangen. Ja. Ich wollte, die Bedingung war, ich habe gesagt, ich will auch keinen Vortragsraum, ich will Show. Ich will einen Theatersaal. Geschichtenerzähler kommen nur ins Theater. Okay. Und dann hat der wirklich den Star Club in Kassel gemietet. Okay. Star Club in Kassel werde ich nie vergessen. Das war Wahnsinn. Also wenn ich heute
volles Haus, dann, wie muss man sich das vorstellen?
Volles Haus, weiß gar nicht. Ich glaube, es waren ja da gehen 150 Leute rein, waren 120 da.
Also war schon nett, Atmosphäre
war
drin.
War schön. Ja. Und ich komme da raus und war mit der Situation völlig überfordert. Also, und wenn ich heute zurückblicke, wie wahnsinnig, das würde ich heute nie mehr machen. Also das ist meine Erfahrung jetzt, klar, ich mache das seit 14 Jahren, Bühne, dann weiß man natürlich so, was geht, was nicht geht. Oder ich bilde mir ein, ich weiß natürlich auch nicht alles. Bin ja ein Autodidakt, eigentlich weiß ich gar nichts. Ich mache halt. Und damals, das war so ein Beginn. Und das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, das könnte funktionieren. Also von dem Abend will ich nicht sagen, der hat funktioniert. Ich sage mal, die Leute waren wohlwollend. Und haben mich leben lassen. Okay. Aber aus der Situation heraus entstand mein erstes Programm. Habe ich dann selber zusammengestellt. Dann habe ich mir eine Regisseurin genommen, die Carola Schwelin. Ist noch heute meine Regisseurin. Sie macht jedes Programm von mir. Und auch da vielleicht erkennt man etwas, ich verlasse mich auf Bewährtes. Wenn ich mal jemanden gefunden habe, wo ich merke, das funktioniert, dann ist es gut. Und dann brauche ich auch keinen Wechsel mehr. Weil das ist dann sehr, Wechsel finde ich immer, wuh, ich bin jetzt so, ja, egal. Auf jeden Fall, die Carola hat das erste Programm gemacht. Wir hatten keinen Spaß, weil die Carola als Theaterfrau ist sehr texttreu. Und ich als Autodidakt sage, Entschuldigung, texttreu, was ist das? Das steht zwar da, aber ich kann doch was ganz anderes sagen.
Ja, okay, und, das hat nicht geklappt. Nein,
die Proben waren großartig. Wir haben uns gefunden, wir haben uns zusammengerauft und wir machen eigentlich tolle, nette, kleine Programme. Bis vor Corona, dann kam Corona, war natürlich für die Kultur ein Desaster. Ja. Das muss man sagen, mein ganzes Vertriebs- und Arbeitsbereich hat es zerhauen, das ist einfach so, war auch eine ganz schwere Zeit für mich. Die war wirklich, weil es eben so nah dran ist, war ja erst vor kurzem, an die erinnere ich mich, sehr schwere Zeit.
Wie bist du da durchgekommen?
Ja, ich bin noch nicht mal richtig durchgekommen, ich bin noch mittendrin. Also das hat mich tatsächlich, manchmal der Kollegen, die hat es ja kreativ sozusagen inspiriert, mich hat es gelähmt. Diese gelähmt. Zeit, ich habe einfach, mir ist nichts mehr eingefallen, ich wollte nichts mehr machen. Es war tatsächlich eine Vollbremsung. Also ich war ja.
Du bist ja so ein ganz positiver Mensch, ne? So,
ja, da habe ich, so, da hab ich war, schon manchmal so gezweifelt.
Also, das ist ja oft so, ne? Das sind ja zwei Pole, ne?
Ja, so. Und das war auch so tatsächlich, da ich hatte 120 Termine im Jahr und plötzlich null. Und zwar null.
Und es ist hart.
Busch. Und das war natürlich eine Vollbremsung.
Viele Führungskräfte oder so, die, keine Ahnung, Unternehmen leiten oder so, ne, die dann das 100 Leute oder 120 oder mehr führen und dann rausgehen aus dem Job und dann ist plötzlich auch null.
Null.
Und diese Leere, ne? Ja. Und was war, was hast du gemacht?
Ja, also es hat mich schon sehr, jetzt könnte ich noch positiv sagen, klar, jetzt habe ich endlich mal gemerkt, was man am Wochenende zu Hause machen kann.
Gartenarbeit.
Wobei, ich bin ja ein Gartenarbeiter, ich liebe Gartenarbeit, aber es muss ja nicht am Wochenende sein. Ne? Kann ich ja unter der Woche meinen. Ich habe dann erstmal mich finden müssen. Erstmal, da habe ich viel geprobt, viel in meiner Garage gemacht, mit meinem Laufband. Ich mache ja mein neuestes Programm, ist ja auf dem Laufband. Ich bin die ganze Zeit auf dem Laufband. Habe dann viele neue Sketche versucht zu entwickeln, hat alles nicht geklappt, alles ein Käse, alles. Ich war dann auch nicht, plötzlich war ich nicht mehr bei mir. Ne? Plötzlich war ich nicht mehr zufrieden, ich konnte nicht mehr das machen, was ich wollte. Und dieses Fremdbestimmtsein, dass jemand anders sagt, jetzt machst du nichts mehr. Ich wollte weniger machen, vor Corona schon, habe ich immer gesagt, ich mache weniger. Aber plötzlich habe ich es nicht ich entschieden, sondern es haben andere entschieden. Und das ist der große Unterschied. Der große Unterschied ist ja, entscheide ich, ob ich weniger mache oder entscheiden andere. Und jetzt zum Beispiel, ich habe das aus Corona mitgemacht, ich habe gesagt, okay, wisst ihr was? Jetzt habe ich mich einigermaßen abgefunden, so wie es ist, ist es. Ich mache nur noch 25 Auftritte im Jahr. Das ist jetzt meine Regel. Man kann mich nur noch für 25
machen. Also zweimal im Monat?
Genau, zweimal im Monat und dann ist rum. Und jetzt fühlt sich das super an. Weil ich es entschieden habe. Das hat auch was mit Freiheit zu tun. Auch vielleicht auch, ich mache mir natürlich immer was vor, aber ich glaube, auch das muss man ja im Leben sich was vormachen können. Sozusagen, dass ich es jetzt entscheide und jetzt sind 25 Termine ganz gut. Zu Corona-Zeiten waren 25 Termine ganz schlecht, obwohl es dasselbe war. Es funktioniert, es ist für mich toll. Ich kann auch wieder kreativer sein. Also ich beschäftige mich tatsächlich mit meinem neuen Programm, was ich die letzten 3 Jahre gar nicht konnte. Also ist War einfach.
War gelähmt, ne? War.
Genau. Und das muss ja sein, das ist mir natürlich aufgefallen, ich lebe natürlich davon, dass ich unterwegs bin, bei irgendeinem Dorflauf bin, den Leuten auf die Füße schaue und daraus einen Sketch baue. Und wenn ich natürlich nicht mehr unterwegs bin, kann ich auch niemand. Genau, mir fehlt
der kreative Input.
Genau,
ne?
Mir fehlt der Impuls. Das ist jetzt wieder gut und besser. Und ich glaube auch, dass mir nochmal ein Programm gelingt. Das glaube ich schon.
Das glaube ich auch.
Ja, ja.
Dieter, weil mir das gerade einfällt, was bedeutet Laufen für dich? Weil das in diesem Zusammenhang mit Fremdbestimmung, ne, und Freiheit, ist Laufen auch einfach der Ausdruck dieser Freiheit, deiner Freiheit?
Ja, ich definiere das schon lange so. Laufen ist mein Leben. Also das ist alles, egal für was ich Energie brauche, ich ziehe es aus dem Laufen. Also das Laufen ist der wesentliche Bestandteil von dem, was ich an Energie für andere Dinge habe. Also wenn ich versuche jetzt ja schon eine Brücke zu bauen für mich, weil irgendwann kann ich vielleicht gar nicht mehr laufen, aus gesundheitlichen Gründen, ich werde zu alt, wie auch immer, ja. Ich definiere jetzt schon Bewegung.
Okay.
Ich sage, okay, ich brauche auf jeden Fall Bewegung. Egal wie, ich muss mich bewegen, weil das macht mich aus. Mhm. Also ich bin ja auch so ein bisschen hippelig und so, ein bisschen unruhig. Das gehört auch zu mir. Die Leute halten das manchmal nicht aus. Aber so bin ich. Und ich baue mir jetzt schon, das merke ich auch, weil ich naja merke, boom, im Laufen, boah, irgendwann tun dir auch ein bisschen die Füße weh und die Beine und das Rücken. Also wäre Radfahren auch nicht schlecht. Also ich darf auch Radfahren. Ich darf auch walken. Ich finde Walken großartig mit Stöcken. Das finde ich eine tolle Erfindung, weil man da sozusagen trotzdem in Bewegung bleibt, im Wald ist, in der freien Natur, alles mitbekommt, Wind, Wetter, Sonne. Und ich glaube, das ist mein Leben. Die Bewegung, das Laufen, ohne das wird es für mich schon sehr schwierig. Das merke ich. Und das macht mir natürlich manchmal auch Sorge, klar, weil es gibt immer Momente, wo man das nicht kann. Aber bis jetzt bin ich ganz gut toi durchgekommen.
Ja, das stehst du auch wie eine Eins, sage ich.
Ach, komm her auf.
Ja, bitte.
Ja,
auf. Was mich auch interessiert ist, wie schaust du auf die junge Generation? So die Generation, man hat jetzt ja oft in den, hört man Generation Z, ne, die ist ja auch so ein bisschen dieses viel freier oder selbstbestimmter, freier müssen wir streichen, aber sag ich mal, so selbstbestimmter arbeiten, weiß ich nicht, Leistung, will ich nicht, möchte irgendwo sein auf der Welt, ne, aber hast du da eine Meinung, schaust du da irgendwie drauf?
Also zunächst mal habe ich da eine knallharte Meinung.
Auch raus.
zu denen, die das dann so darbieten.
Ja.
Ist halt ein Modethema. Das wären wir dann auch schnell wieder bei den Medien. Das ist ja großartig. Ich habe, unsere Gesellschaft wird immer größer, wird immer gebildet. Ich habe viele Sozialwissenschaftler und plötzlich kommen die auf die Generation Z. Ich blicke auf diese Menschen einfach als Menschen. Wir waren jetzt im Trainingslager mit 60 jungen Leuten, von 15 bis 25, 2 Wochen Italien. Das sind großartige Leute und die sind hochambitioniert, die sind leistungsorientiert, die sind motiviert, die plagt Sorgen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich teile diese Sorgen. Ja, das ist eine ganz andere Welt, wie wir jung waren.
Ja.
Ja, was haben die im Moment für einen Ausblick? Die haben den Klimawandel vorm Latz. Die haben unseren Putin, der glaubt, er muss jetzt einen großen Max machen. Wir haben den Trump in Amerika. Wir haben einen Scholz, der nichts spricht. Also es ist sehr duster. Ja, also da muss man dann schon seine ganze Energie aufbringen, um dann die Sonne wieder aufgehen zu lassen. Und hier als junger Mensch, das ist schon eine andere Kiste, wie wir junge Menschen waren. Ja, und da Händchen haltend auf der A8 gegen Pershing 2. Ja, also ich sage jetzt mal, ist eine andere Situation, die macht einem Sorge, nicht Angst, das würde ich gar nicht sagen, sondern nur Sorge und man muss aufpassen und die jungen Leute merken, hoppla, sie müssen aufpassen. Es ist nicht mehr anderes, sondern diese Generation muss aufpassen. Und klar, flüchten die sich manchmal, das verstehe ich auch, die müssen ja gucken, wie gehe ich mit dieser Belastung um. Und ich kann nur sagen, wenn ich die Leute sehe, die jetzt in meinem Umkreis sind, in dem Verein oder meine Kinder und deren ihre Freunde, das sind doch hervorragende junge Leute, denen traue ich ganz viel zu. Und ich glaube, um den vielleicht den Podcast noch zu sprengen, wir sollten, wenn wir mal die gesellschaftliche Aufteilung anschauen, wie viel ältere Menschen wir haben und wie in der Minderzahl die jungen Menschen sind, dann sollten wir mal darüber nachdenken, ob wir politische Wahlen auch dementsprechend sozusagen mit einem Quotienten versehen. Weil natürlich werden ältere Menschen immer die wählen, die für ihre Belange einstehen. Deswegen haben wir einen Stillstand im Fortschritt sozusagen, in Fortschrittsentscheidungen. Wir haben ständige Hemmnisse, dass man alte Dinge belässt. Aber ich glaube, wir müssen radikal umdenken. Leider ist es so, das ist die Wahrheit. Und wir müssen verzichten. Knallhart verzichten. Ganz schreckliches Wort. Wir müssen Dinge hergeben, um einen Ausgleich zu schaffen, um den Klimawandel und alle Probleme, und zwar, wir haben eine Migrationsproblem ja nicht ohne Grund. Die Leute verlassen doch nicht freiwillig ihre Heimat. Die Heimat ist zerbombt, es gibt Krieg, es gibt Vertreibung, es gibt Elend. Und diesen Ausgleich müssen wir, und das können nur wir, Industrienationen, schaffen. Das ist eine ganz bittere Wahrheit. Und insofern müssten wir den jungen Leuten viel mehr Gewicht in politischen Entscheidungen geben. Und das tun wir nicht. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Hemmnis. Jetzt spreng ich den Podcast.
Nein,
weil,
ist gut, super.
Weil das ist natürlich tatsächlich eine Erkenntnis, auch bei politischen Führungsleuten. Ich meine, wir müssen uns doch mal fragen, wieso schafft Amerika es nicht, zwei junge Kandidaten ins Rennen zu schicken? Wir werden, die Weltmacht wird also von zwei alten, greisen Männern im Moment beworben, ja, dass man die wählen kann. Das ist doch ein Debakel.
Also ich würde gar nicht so weit, ich finde schon Debakel, dass bei uns jemand Bundeskanzler ist, der nachweislich einfach ja, wirklich Verbrechen begangen hat. Ja, das kann man drehen und wenden, wie man wollen. Ja. Jetzt kam ja gerade diese Benko-Krise hoch, ja, da war, glaube ich, er damals Bürgermeister in Hamburg. Dann kriegt der den Zuschlag, der aber nur das Dritt.
Wir können das aber nicht, um das zu widersprechen. Wir können das natürlich nicht beweisen, inwieweit er involviert war. Es gibt mir geht's nur ums Alter. Bleiben wir beim Alter. Und beim Alter ist es für mich so, mir fehlen auch im Bundestag junge Politiker, die dort auch die Jungen vertreten. Und das finde ich, das müsste man ändern. Und dazu müsste man natürlich irgendwann auch
Wahlalter
zum Beispiel
runter genau. oder den Quotient rein. Genau. Ich glaube halt diese, ich meine, du kennst sie ja auch noch, ne? So ein Helmut Schmidt oder so, ja, oder auch ein Willy Brandt, das sind ja ganz andere Persönlichkeiten gewesen. Ich finde, wenn man jetzt so auf die Politik schaut, und da verstehe ich auch, dass junge Menschen das gar nicht mehr so richtig interessiert.
Wobei, da will ich jetzt nochmal ganz kurz nachhaken, weil ich kenne die Persönlichkeiten. Wir denken zum Beispiel an die CDU, der Herr Schäuble, der jetzt ja gestorben ist, die Spendenaffäre, der Spendenkoffer, Geldkoffer.
Ich habe den nicht genannt. Das ist für mich den habe ich nicht genannt.
Vielleicht waren die auch nicht besser wie die heutigen. Ich glaube auch, es ist auch ganz egal, welche Partei. Ich glaube, dass natürlich Macht etwas mit den Menschen macht.
Genau.
So. Und da geht es mir auch gar nicht darum, in meinem Ansatz geht es mir nur um die Altersstruktur. Da geht es mir nicht darum, in der Wertung, ob Olaf Scholz irgendwas wusste oder nichts wusste, ob Schäuble was von den Spendern wusste oder nicht wusste, ob es schwarze Kassen gibt, gelbe Kassen, ist mir alles egal. Sondern mir geht es darum, die junge Generation hat ein Problem, das in der Unterzahl ist. Und die alte Generation hält mit ihren Mehrheiten, die sie immer haben werden, weil sie einfach, weil die Gesellschaft so aufgebaut ist. Und das muss man ändern, um den Jungen mehr Gewicht und mehr Stimmen zu geben. Das ist etwas, was man ändern muss, das aber keiner tut, auch aus klaren Gründen. Und insofern habe ich schon ein gewisses Verständnis für diese Generation, die einen Windmühlenkampf kämpft, den sie gar nicht gewinnen kann.
Auch nochmal kurz das Politische, weil es gerade war. Wie stehst du zur Legalisierung von Cannabis?
Da habe ich gar kein Problem damit. Ich finde es total schizophren. München, du kommst aus München, Wir laden die Leute jedes Jahr zum vierwöchigen Komasaufen ein und diskutieren über Legalisierung von Gras. Also, das ist ganz interessant, Freunde. Also, habe ich gar kein Problem.
Brauchst du selber Cannabis? Hast du mal?
Ich muss dazu sagen, es ist wie mit Schokolade.
Noch nicht mal probiert. Okay, das ist echt spannend. Noch eine weitere Frage ist, wie stehst du, und ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich möchte trotzdem nochmal, glaube ich, einfach nachgefragt haben, Social Media und junge Leute, also diese ganzen Instagram und Dinge, wie schaust du da drauf?
Ja, ein bisschen Mitleid, ne, habe ich mit den Leuten. Also die tun mir leid. Also ich bin da nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass ich was verpasse. Ich bin ganz bei mir, sage ich immer. Ich brauche das auch nicht. Ich merke natürlich, dass das eine Wahnsinnsbelastung ist für die Leute. Meinen Rat wollen sie ja dann meistens nicht hören. Ich sage immer, mach doch freiwillig. Hör's doch auf.
Müssen sie es machen? Weil wir haben ja vorhin, ja, wir reden über Trainings, genau. Und so, aber nee, ja, wenn jetzt ein upcoming Laufstar sich möchte dann vielleicht einer auch werden, ne? Und dann brauchen wir vielleicht einen Werbevertrag. Es ist ja anders.
Es ist anders, ne? Wie damals, ganz anders auch, ob es besser, ob es schlechter ist, ob es mehr Möglichkeiten gibt. Ich weiß es nicht. Ich persönlich kann nur von mich urteilen, ich würde es nicht wollen und ich mache es auch nicht. Und wir erleben ja alle je täglich eigentlich die negativen gesellschaftlichen Auswirkungen dieser sozialen Welten. Und als Gesellschaft muss man sich halt irgendwann mal die Frage stellen, wollen wir das? Ob uns das je eingeschränkt gelingt, glaube ich gar nicht. Also dann müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir es kanalisieren? Wie können wir einen besseren Umgang damit haben, wie können wir jungen Leuten etwas an die Hand geben, dass sie einen besseren Umgang damit haben. All diese Dinge, ich glaube nicht, dass man es irgendwie wieder einfangen kann. Der Geist ist aus der Flasche, das ist auf jeden Fall so.
Dieter, das war ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich sehe dich im Wald irgendwo um Tübingen rum das nächste Mal und bleib, wie du bist. Ich glaube, sehr klar, direkt jemand, der eine Meinung auch vertritt und vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Das
ja, ich danke auch und ich freue mich auf einen gemeinsamen Dauerlauf. Wir laufen dann auch in meinem Tempo.
Passt auf, weil das muss man kurz sagen. Ich musste mal 2004 zu meiner aktiven Fußballzeit oder 5 war das, haben wir einen Straflauf machen müssen. Der Dieter und seine Frau haben das, glaube ich, begleitet. Und das war, ich glaube, der härteste 12-Kilometer-Lauf, den ich jemals machen musste. Das kurz noch als Anekdote. Vielen Dank, Dieter. Liebe Grüße an die Familie. Danke dir.
Danke.